sondern die haben dann so Gründe herangezogen, wie zum Beispiel, ja, da gibt es Menschenopfer und da gibt es Kannibalismus und da muss man den armen Leuten zu Hilfe kommen. Ja. Aber vielleicht nochmal zu dieser Formel, in permanente Dienstbarkeit zu versetzen, perpetua servitus. Das ist ja etwas, was total entgegenzustehen scheint, was die Kirche sonst so gelehrt hat über Sklaverei. Dass die, das haben wir ja am Anfang gehört, dass die Sklaven eigentlich, Sklaverei eigentlich abgeschafft gehört. Und dazu habe ich so ein bisschen geforscht und ich denke, da gibt es zwei interessante Möglichkeiten, das genauer zu erklären, was der Papst damit wohl meint. Die erste geht davon aus, dass Papst Nikolaus die anstehenden Kämpfe von König Alfons als einen gerechten Krieg gegen aggressive Feindmächte des Christentums sah. Also das geht auch aus der Bulle selbst hervor. Der sagt also, die wütenden Feinde des Christentums müssen zurückgedrängt werden. Und so quasi als eine Fortsetzung der Reconquista, wie sie in Spanien ja schon lange betrieben wurde. Wahrscheinlich hat er sich gewünscht, dass Alfons die muslimischen Gebiete in Nordwestafrika, die Portugal gegenüberliegen, angreift. Und dann vielleicht nach Osten geht, Tunis befreit, dann irgendwie Kairo und dann irgendwie nach Konstantinopel kommt. Aber das, so ist es ja auch nicht geschehen. So, und dann ist der zweite Punkt, dass man die Anschauung hatte, wenn es einen gerechten Krieg gibt und man in einem solchen Kriegsgefangene macht, dann kann man die versklaven. Das galt als ein gerechter Grund für die Sklaverei, sozusagen als Strafe. Also man hat unterschieden zwischen gerechter und ungerechter Sklaverei. Gerechte Sklaverei, da hatte man verschiedene sogenannte Rechtstitel. Und einer davon war Sklaverei als Strafe für ein Verbrechen, zum Beispiel für Vergewaltigung, war die Sklaverei eine vorgesehene Strafe. Und so konnte man das als rechtfertigen, dass man also den Feind dann versklavt. Und jetzt ist es interessant, den Text genau zu lesen, weil er sagt dann, die Persönlichkeiten, Personas, sollen in permanente Dienstbarkeit versetzt werden. Und es ist wichtig zu wissen, das kann man eigentlich nicht übersetzen mit die Personen, also nicht die ganzen Personen dieser Länder, sondern persona heißt die hochgestellte Persönlichkeit im Lateinischen. Also da ist gemeint die Obrigkeit, die Redelsführer sozusagen in der Sicht des Papstes, die Oberschicht der Sarazenen, ja, dass man die dann in eine gerechte Knechtschaft sozusagen versetzt. Das ist die eine mögliche Deutung. Also wenn man es so zu deuten hätte, dann hätte das den Charakter einer gerechten, in Anführungsstrichen, Bestrafung. Es gibt aber noch eine zweite Möglichkeit der Deutung, die ich mittlerweile für wahrscheinlicher halte. Man findet nämlich diesen Ausdruck perpetua servitus, permanente Dienstbarkeit, schon seit 1234 im mittelalterlichen Kirchenrecht. Und zwar, um den untergeordneten Status der Juden im christlichen Europa zu kennzeichnen. Und dieser Status ist eigentlich nicht wirklich der eines Sklaven gewesen, weder im personenrechtlichen noch im arbeitsrechtlichen Sinn. Denn in christlichen Landen waren die Juden unter dem Schutz des Kaisers und auch des Papstes. Beide garantierten den Juden freie Religionsausübung, Recht auf Besitz, Selbstverwaltung, Handel, sogar das Recht, christliche Diener zu beschäftigen. Also mit dieser Dienstbarkeit war gemeint nichts anderes, als dass sie nicht über Christen herrschen durften. Sozusagen einen Gaststatus hatten, waren dem Kaiser hörig, sie wurden auch bezeichnet als Kammerknechte des Kaisers und durften keine öffentlichen Ämter ausüben. Und dieser Status, den die Juden hatten, wurde vom Papst Urban IV. 1263 auch auf Muslime ausgedehnt, die friedlich inmitten des christlichen Europas in Ungarn lebten. Auch das nannte dieser Papst dann perpetua servitus. Und übrigens gab es ähnliche Verhältnisse auch auf islamischer Seite, etwa im Osmanischen Reich. Da ging man genauso mit den dort lebenden Christen und Juden um. Das waren keine Sklaven, sondern, ich würde mal sagen, Bürger zweiter Klasse. Mit anderen Worten, wir haben es hier zu tun mit der ganz gewöhnlichen Art und Weise, wie man zur damaligen Zeit überall mit religiösen Minderheiten umging. Das ist natürlich nicht die Art und Weise, wie wir damit umgehen. Also bei uns sind ja die Religionen alle gleichberechtigt. Wir haben einen weltanschaulich neutralen Staat. Aber so etwas war damals undenkbar. Das gab es nirgendwo. Papst Nikolaus hätte also demnach, das ist die Theorie, sich vorgestellt, dass die Muslime und auch die Heiden in den von König Alfons zu erobernden Reichen den Status erhalten sollten, den die Juden und Muslime im europäischen Kernland auch hatten. Und dann wäre das eigentlich gar nichts Besonderes gewesen, hätte sich nichts Besonderes dabei gedacht. Das Problem ist nur, wir wissen eben nicht genau, wie er es gemeint hat, weil er das gar nicht weiter ausführt. Ja? Und deswegen konnte es auch von den Konquistadoren in ihrem Sinn gedeutet werden. Die haben das natürlich so verstanden, als Freibrief nach Lust und Laune Sklavenhandel zu treiben, die Afrikaner einfach zu versklaven. Das war die Tragik der Geschichte.
Ja, und vor allem, was ich dann auch nicht verstehe, ist, da hätte er dann nochmal eingreifen können. Hätte er sagen können, hallo, das habe ich so nicht gemeint.
Das hätte er wahrscheinlich auch gemacht, wenn er nicht gestorben wäre. Er ist ja nach diesem Pontifex Maximus im Jahre 1455 ist er auch gestorben. Das war eine seiner letzten Bullen. Also ich glaube, er war ja ein gebildeter Mann. Wenn er das gewusst hätte, das ist meine Meinung zumindest, dann hätte er, das irgendwie besser erklärt oder so. Und bin ich jedenfalls überzeugt. Aber das war die Tragik der Geschichte. Und als das mal so drin stand in der Bulle, dann haben die Nachfolger von ihm das einfach auch übernommen und immer wieder bestätigt. Wissen Sie, das ist so eine Art Nachteil der katholischen Kirche, dass sie eben Dinge, die mal da sind, irgendwie, die irgendein Papst mal gesagt hat, die werden dann wieder von den Nachfolgern selbstverständlich bestätigt und so weiter. Das ist natürlich, ist auch vorteilhaft, dass gute Sachen ebenfalls bestätigt werden. Also diese Bulle, die wir am Anfang hatten von Paul dem Dritten, diese Sklaverei-kritische Bulle, die wurde ebenfalls immer wieder bestätigt. Also die Dum Diversas ist mindestens dreimal bestätigt worden von Nachfolgern von Renaissance-Päpsten dort. Der letzte war, glaube ich, war Leo der Zehnte. Das war der Papst zur Reformationszeit, der also 1517 an der Macht war vor 500 Jahren.
Ist das denn dann später von der Kirche irgendwann nochmal aufgegriffen worden, dieses Thema?
Also Dum Diversas... Also so richtig explizit nicht. Also ich nehme ja an, dass Paul der Dritte, wo er dann sagt, auch wenn da was auch immer dem entstehen, also was auch immer dem entgegenstehen mag, so entscheide ich nun so, dass die Indianer freizulassen sind. Vermutlich hat er diese Bullen da im Auge gehabt, aber er nennt sie nicht explizit. Also das ist, das hat man so unter den Tisch gekehrt, mehr oder weniger. Ja, ja, ja. Also,
deswegen wäre er eigentlich perfekt dafür, da zur Stellung zu nehmen.
Ja, vermutlich, wenn er das, wenn ihm das jemand sagt. Aber das ist ja auch kaum bekannt. Also ich glaube, diese Bulle außer Experten kennt die niemand. Deswegen, und wir haben ja auch nicht das Problem, dass irgendjemand heute noch mit dieser Bulle irgendwas legitimieren möchte. Ja, Sklaverei haben wir immer noch. Es ist ja interessant, wie die Geschichte dann weiterging. Also das letzte Land, was Sklaverei aufgehoben hat offiziell, war ja Mauretanien 1980. Also nach 1980 gibt es also offiziell keine Sklaverei mehr, nirgendwo. Aber in Wirklichkeit eben doch. Also man nennt es zwar nicht mehr so, aber es gibt ja Zwangsarbeit, es gibt Menschenhandel und so weiter. Also die UN geht davon aus, mindestens 12 Millionen Menschen gibt es, die man als Sklaven bezeichnen könnte. Menschenrechtsorganisationen gehen von 50 Millionen aus. Gibt es vor allen Dingen auch in Nordkorea. Da sagen manche, das ganze Land ist ein einziges Straflager. In Indien, auch bei uns gibt es noch solche Zustände im Rotlichtmilieu etwa. Und dann sagt man so 14.500 Personen könnte man auch bei uns als Sklaven bezeichnen. Also da gibt es noch viel zu tun.
Ja, oder so Arbeiter zum Beispiel aus Rumänien, die zusammengefercht werden, die keinen Lohn bekommen, auf dem Bau abschuften müssen und sowas. Ja. Gibt es ja auch bei uns.
Richtig. Und vielleicht, wenn ich noch mal so ganz generell was sagen darf zu der Kirche und Sklaverei. Früher hat die Kirche... wie gesagt, schon unterschieden zwischen gerechter und ungerechter Form von Sklaverei oder Knechtschaft. Das macht man heute nicht mehr. Da ist man drüber weg. Aber irgendwo kann man auch verstehen, dass frühere Generationen da irgendwie noch nicht so weit waren, wie wir heute. Also man sagt ja, die Marxisten sagen, das war eine Sklavenhaltergesellschaft. Das war auch so. Also man brauchte irgendwo die Sklaven. Das Ganze hätte wahrscheinlich nicht funktioniert ohne ohne solche Knechte und Sklaven, die man damals hatte. Was man dann versucht hat, ist praktisch die Sklaverei zunächst mal zu humanisieren. Also die Kirche hat immer gesagt, Sklaven haben auch Rechte, Persönlichkeitsrechte. Also man sprach ja von Leibeigenen, das mit der Bedeutung nur der Leib bzw. die Arbeitskraft des Dieners gehört dem Herrn, aber nicht die ganze Person. Und dann hat man immer dafür gekämpft, dass sie nicht nur Recht auf Leben, das war selbstverständlich, sondern auch Recht auf eine Ehe haben mit selbstgewählten Partner. Da hat sich die Kirche richtig anlegen müssen, natürlich mit den Besitzern der Sklaven. Die wollten schon bestimmen, ob und mit wem sie heiraten. Aber für die Kirche war das immer klar, schon seit dem frühen Mittelalter. Und weitere Rechte, die man ihnen eingeräumt hat, also natürlich Recht auf Religion, freie Ausübung der Religion, Recht auf guten Ruf, Recht auf gute Behandlung und so weiter. Also man hat das immer mehr humanisiert. Und dann hat man auch gesagt, es gibt diese Titel, also die Rechtstitel der Sklaverei, da gab es 4 Stück. Das waren so praktisch Gründe, weshalb man gesagt hat, dass man in die Sklaverei rechtmäßig kommen kann. Das eine war zur Strafe, darüber haben wir schon gesprochen. Dann das zweite war freiwilliger Eintritt in den Sklavenstand. Es gab ja viele Leute, die auch versorgt werden wollten. Und manchen Sklaven ging es auch besser als Tagelöhnern damals, muss man auch bedenken. Und dann gab es noch Kriegsgefangenschaft, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Und das Umstrittenste war also dieser Titel, dass man geboren ist von einem Sklaven, wenn die Mutter Sklavin war, war man selber auch Sklave. Das haben nicht alle gut geheißen natürlich. Also hat man auch dran gesägt irgendwie an diesen, das ist ja auch nicht wirklich christlich.